44 1510 1515 Ein Rennzeug Kaiser Maximilians und die Schwarzen Monda, vieldimensionale Zeitenwende. Der Tiost war ein ritterliches Zweikampfspiel mit der Lanze zu Pferd. Dabei galoppierten zwei Ritter in voller Rüstung und mit abgestumpften Lanzen, sogenannten Rennspießen, aufeinander zu, um durch einen gezielten Lanzenstoß den Gegner vom Pferd zu werfen oder zumindest einen Treffer an seinem Schild oder Helm zu landen. Dieses Lanzenstechen begann im Hochmittelalter als ritterliches Kampftraining und war seit dem 12. Jahrhundert im Rahmen der mittelalterlichen Ritterturniere als Unterhaltungsprogramm für die damalige Upper Class populär. Das Wort Tiost ist eine Entlehnung aus dem altfranzösischen Iosta, was ursprünglich nebeneinanderlegen bedeutete und vom lateinischen Iuxta für unmittelbar nebeneinander herrührt. Eine Veranschaulichung also der Parallelität im Gegeneinanderanreiten beim Lanzenkampf. Der Tiost fand seinen literarischen Niederschlag in den mittelhochdeutschen Ritterromanen des Hochmittelalters. Besonders ausführlich wurde er zum Beispiel in zwischen 1200 und 1210 entstandenen Parzival von Wolfram von Eschenbach beschrieben. Im 15. Jahrhundert verschwand dann der Begriff Tiost weitgehend und Lanzenkämpfe wurden differenziert als Stechen oder Rennen bezeichnet. Für jede dieser beiden Disziplinen gab es dann spezielle Rüstungen bzw. spezielle Rüstungsteile, eben das Stech- oder das Rennzeug. Das Stechzeug entwickelte sich ab dem späten 14. Jahrhundert aus der Kriegsrüstung und war also eine Sonderform des Plattenpanzers. Die auffälligste Besonderheit war der oben spitz zulaufende Stechhelm, der an der Rüstung befestigt war und dafür sorgen sollte, dass die stumpfe Lanze des Gegners an ihm abglitt. Insgesamt war das Stechzeug im Vergleich zur Kriegsrüstung sehr massiv und für den tatsächlichen Kampf völlig ungeeignet. Das Rennzeug entstand um 1490, vermutlich auf direkte Anregung des Habsburgers Maximilian I., auch bekannt als der letzte Ritter. Anders als beim Gestech war die Lanze beim Rennen spitz, was mit dazu beitrug, dass diese Disziplin auch in späterer Zeit noch als sportliche Mutprobe galt. Beim Rennen ging es entweder um den Wurf des Gegners aus dem Sattel oder um das Abreißen oder Zersplittern seines Schildes, aber nicht um das Herunterreißen des Helmes, weshalb das Rennen auch nicht mit Stechhelm ausgetragen wurde, sondern mit einem oben flachen Helm, dem sogenannten Rennhut. Die Deckung der Arme übernahm links ein großer fixierter Schild, die Renntatsche, und rechts eine halbkreisförmige Stahlscheibe, durch die man die Lanze steckte, die sogenannte Brechscheibe, die auch beim hier präsentierten Rennzeug gut zu sehen ist. Dieses Rennzeug, das der Werkstatt des Innsbrucker Hofplattners Konrad Zeusenhofer zugeschrieben wird, gehörte möglicherweise Maximilian I., Sohn von Kaiser Friedrich III. Und in Begriff des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit, dem vielleicht berühmtesten Herrscher aus dem Hause Habsburg. Seinen medienwirksamen Beinamen, eben der letzte Ritter, erhielt Maximilian aber erst durch die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Historikerin Sabine Weiß charakterisierte den Kaiser der Zeitenwende folgendermaßen.
Maximilian war eine faszinierende Persönlichkeit, stets voller Ideen und Pläne, mit ritterlichen Idealen, ein arbeitsamer Herrscher, schriftstellerisch tätig, ein Liebhaber der Frauen und der Natur, mutig bis zur Waghalsigkeit, aber auch kriegslüstern, ehr- und ruhmsüchtig.
Maximilian war bestimmt eine höchst facettenreiche Persönlichkeit. Doch wir sollten bei der historischen Größe einer Person auch immer ihre Wirkmächtigkeit mitbedenken, denn es ist höchst wahrscheinlich, dass der Facettenreichtum und das Faszinosum vieler Menschen der Nachwelt nur deswegen für immer verloren ging, weil diese schlichtweg nicht die Möglichkeit hatten, geschichtswirksam zu handeln. Maximilian konnte geschichtswirksam handeln. Er führte Kriege und betrieb geschickte Heiratspolitik. Er verfasste poetische Texte und war leidenschaftlicher Turnierkämpfer. Er förderte Kunst und Wissenschaft, führte ein prunkvolles Leben und litt unter ständiger Geldnot. Und er war, wie für die Familie Habsburg typisch, zutiefst katholisch. Maximilian besuchte täglich den Gottesdienst und zog sich in der Karwoche nach Möglichkeit in ein Kloster zurück, um der Leiden Christi zu gedenken. Bisweilen hegte er sogar den Wunsch, der Welt ganz zu entsagen und als Mönch ins Kloster zu gehen. Aktuell ist oft die Rede von der, je nach Bewertungsschwerpunkt, Vielfältigkeit oder Zerrissenheit des modernen Menschen in seiner globalen und digitalen Welt. Doch vielleicht waren alle Zeiten auf die eine oder andere Art vielfältig und zerrissen, sei es im religiösen, im realpolitischen oder im privaten Bereich. Und die Vorstellung der in sich schlüssigen, einheitlichen, analogen und heilen Epoche ist nur ein Trugbild. Maximilian glorifizierte das Helden- und Rittertum und modernisierte dennoch das Kriegswesen. Er behandelte seine Enkel, innen, auf dem Heiratsmarkt des mittelalterlichen Hochadels wie Figuren auf dem machtpolitischen Schachbrett seiner Zeit und träumte davon, gleichermaßen Kaiser und Papst zu sein. Dabei war er auch ein Frauenheld und zeugte zahlreiche uneheliche Kinder. Zeitgenossen wie Nachwelt sollten dem Kaiser huldigen. Maximilian wünschte sich ein historisches Andenken, das seinem Selbstverständnis des Herrschers von Gottes Gnaden gemäß ein natürlich überhöhtes sein musste. Diese Einstellung drückte auch Maximilians autobiografisches Heldenepos Weißkönig aus, das der Kaiser um 1517 mit seinem Ghostwriter Max Dreizauwein von Ehrentreiz verfasste und in dem geschrieben steht:
Wer sich im Leben kein Gedächtnis macht, der hat nach seinem Tod kein Gedächtnis. Und demselben Menschen wird mit dem Glockenton vergessen.
Welche Chance auf ein historisches Gedächtnis die bäuerliche Landbevölkerung hatte, auf deren Rücken und über die hinweg all die machtpolitischen Entscheidungen getroffen wurden und von deren Hände Arbeit die mittelalterliche Upper Class von Gottes Gnaden lebte, Kriege führte und sich bei Tiosts tapfer vergnügte, das hat sich dieser Kaiser sicherlich nicht gefragt. Aber die moderne Geschichtsschreibung darf sich vor diesem kritischen Blick auf die Heroisierung von Herrschergestalten nicht drücken, auch nicht bei tourismuswirksamen Ausstellungen im Zusammenhang mit lukrativen Großjubiläen. Mit dem Glockenton vergessen sein, das wollte Maximilian I. auf keinen Fall. Und so plante er ein Grabmonument am Falkenstein bei St. Wolfgang im heutigen Oberösterreich. Dort sollten auch Bronzestatuen seiner Vorfahren aufgestellt werden, die er in Innsbruck gießen ließ. Kurz vor seinem Tod im Jahre 1519 verfügte der Kaiser dann, dass sein Leichnam in der St. Georgskapelle in der Wiener Neustädter Burg in Niederösterreich beigesetzt werden sollte. Diesem Wunsch wurde entsprochen, doch die Bronzefiguren wären für diese Kapelle, die im Obergeschoss der Burg liegt, zu schwer gewesen. Und so ließ Kaiser Ferdinand I., Maximilians Enkel, das leere Grabdenkmal nach Innsbruck bringen und dort dafür eine eigene Grabeskirche, die Hofkirche, errichten. Um das leere Ehrengrab, ein sogenanntes Kenotaph, aus dem griechischen Kenos für leer und Taphos für Grab, wurden die schlussendlich 28 von ursprünglich 40 geplanten Bronzefiguren gruppiert. Unter anderem sind da zu sehen König Artus, der Gotenkönig Theoderich der Große, Rudolf I. von Habsburg, Maximilians Vater Friedrich III., Maria von Burgund und Bianca Maria Sforza, also die beiden Ehefrauen Maximilians, sowie seine Kinder König Philipp I., der Schöne, Stammvater der spanischen Habsburger Linie und Erzherzogin Margarete von Österreich, Statthalterin der habsburgischen Niederlande. Im Zentrum der Grabanlage steht der leere Sarkophag. Darauf kniet die Statue Kaiser Maximilian selbst, sozusagen in ewiger Anbetung. Rundherum verläuft ein reich gearbeitetes schmiedeeisernes Gitter. Dieses Grabprogramm, das die Glorifizierung Maximilians Familie
und die Legitimation und Verschmelzung seines Herrschaftsanspruches sowohl mit historischen Personen als auch mit Sagengestalten beinhaltet, wird durch 23 von ursprünglich 100 geplanten, knapp 70 cm großen Heiligenstatuetten ergänzt, die heute auf der Nordempore in der Innsbrucker Hofkirche oberhalb des Kenotaphs stehen. Das ursprünglich also noch deutlich monumentaler entworfene Werk wurde 1584, also 65 Jahre nach Maximilians Tod, abgeschlossen und wird seither aufgrund der dunklen Oberflächenoxidation der Bronzelegierung im Volksmund Schwarze Manda, Schwarze Männer, genannt. Dabei befinden sich auch viele Frauen unter den dargestellten Personen. Wir wissen schon, Frauen sind immer mitgemeint. Waren die hier präsentierten Objekte, das Rennzeug und die Schwarze Manda, also Ausdruck von Maximilians Größe, von seinem Geschick für Propaganda und Selbstdarstellung? Waren sie vielleicht die Manifestation der Rolle, in der sich Maximilian als oberster Schirmherr der Christenheit selbst sah? Oder waren sie Zeichen seiner Prunksucht und, noch in ihrer Unvollständigkeit, Mahnmal seiner Selbstüberschätzung? In Wahrheit ist nichts in der Historie eindimensional. Keine Entscheidung, kein Ablauf, kein Charakter. Und jeder Zeitpunkt ist gleichzeitig auch Zeitenwende, vom Heute zum Morgen, aus der vieldimensionalen Vergangenheit in eine vieldimensionale Zukunft.